Ja, moin, moin, ihr Landratten. Heute bin ich mal hier der Erste, der redet. Hier bin ich, wieder Luca von eurem Lieblingsgebrauchtwagen-Podcast, Gebrauchtwagen mit Luca. Herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Folge. Heute geht es um die Mittelklasse. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Kumpel
Peter Minges vom Fritz-Ton-Verlag. Ich bin völlig fertig. Du hast das jetzt so gut gemacht, Alter. Mach mal weiter. Erzähl uns doch mal was über die Mittelklasse, mein lieber Luca.
Ja, heute reden wir über meine Lieblingsklasse von Autos. Endlich geht's los. Meine persönlicher Favorit unter den Autos, die Mittelklasse. Darüber werden wir heute uns einiges erzählen. Und zwar geht das jetzt los mit Dreier BMWs, Audi A4, Mercedes E-Klasse, Skoda Octavia, wie sie nicht alle heißen, Kombis, Limousinen in allen Formen, Farben. Die besten Autos, die es gibt, meiner Meinung nach.
Aha, so. Also Mittelklasse bedeutet nicht wie zum Beispiel, was wir vorher hatten, also mit Kompakt und Klein- und Kleinstwagen, dann hat man so ein Auto vor den Augen, sondern Mittelklasse bedeutet unterschiedliche Autoformen auch.
Es gibt unterschiedliche Autoformen, ja. So die beiden bekanntesten und größten, also eigentlich auch die einzigen relevanten, sind Limousinen und Kombis.
Okay, und ich habe immer gedacht, Limousinen, das ist so, was vorfährt bei einer Filmpremiere, wo die ganzen Hollywood-Stars aussteigen. Das ist auch eine Limousine oder das kann auch eine Limousine sein, aber es gibt auch tatsächlich kleine Limousinen. Erzähl doch mal.
Ja, klar. Und es gibt auch ganz schlichte Limousinen. Stell dir mal so einen Skoda Octavia vor, weiß nicht, ob du den jetzt vor Augen hast, den gibt's auch als Limousine. Limousine hat einfach nur zu bedeuten, dass das so einen Schräghelk hat. Also wenn du dir vorstellst, wir fangen vorne bei der Motorhaube an und dann geht's hoch zum Dach. Aber dann vorm Kofferraum geht's einfach wieder schräg runter und dann kommt wieder der Kofferraum und dann hört das Auto abrupt auf. Einfach wie so ein, wenn du dir so ein amerikanisches Taxi vorstellst, wie das in den USA rumfährt, so ein gelbes, hast du es vor Augen?
Ja, ja.
Das ist eigentlich so die Form von der Limousine.
Ja.
Das Ding von der Seite ist meistens so ein Crown Victoria oder sowas, spielt jetzt keine Rolle. Aber das ist so die Standardform von der Limousine. Oh, ja. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass der Kofferraum eben nicht abflacht vorm Ende des Autos, sondern einfach weiter gerade durchgeht, dann haben wir ein Kombi. Eine Kombi-Limousine, wenn in der Langform.
Alles klar. Ich bin jetzt doch ein Stück weit enttäuscht, weil ich dachte immer, das sind diese Riesenschlitten, die wirklich da George Clooney aussteigt.
Und ja, so. Da reden wir nächstes Mal noch drüber. Okay. Das kommt, oder übernächstes Mal vielmehr. Weil diese Riesenschlitten, das, was du jetzt vor Augen hast, das ist eine Oberklasse-Limousine, also eine Luxus-Limousine. Sowas wie eine Mercedes S-Klasse oder ein BMW 7er. Das ist das, was du vor Augen hast. Das kommt in so 2-3 Folgen, reden wir über Oberklasse.
Okay.
Da wird es auch richtig spannend.
Ach, die Oberklasse. Das ist ja wie im Gymnasium, die Oberstufe.
Mhm. Oberstufe.
Weißt du übrigens, wo der Name Limousine herkommt?
Na, jetzt bin ich gespannt. Ja. Peter Trivialwissen, ab geht's.
Ja, es ist im Grunde genommen wie beim Champagner und beim Cognac. Das Ding kommt aus einer französischen Region. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Limousine oder Limousin, da ist mal irgendwann vor vielen Jahrzehnten ein Auto gebaut worden, tatsächlich ein Auto, davor war es, glaube ich, eine Kutsche und daher kommt das. Dieses Ding hat man schon Limousine genannt und daher kommt dieser Begriff. So, jetzt beenden wir die Folge hier, weil mehr braucht man eigentlich nicht zu wissen.
Ach so, ich dachte, wir beenden die, weil mehr weißt du nicht, aber ich kann ja weitermachen.
Ja, mehr weißt du nicht. Ich habe übrigens auch etwas gelesen, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass Limousinen in der Hauptsache gar nicht an Privatpersonen, sondern an Unternehmen verkauft werden, was ja auch wiederum nicht sein kann, weil Limousinen heißt ja nicht jetzt großes Auto, sondern es kann ja auch ein kleineres Auto sein.
Ja, das stimmt. Aber Limousinen werden halt einfach viel für Leasing genutzt. Und auch viele Limousinen sind auch einfach sehr teuer in der Anschaffung. Und deshalb ist es da eben erst recht so, dass das eher so, als dass die ihr Leben als Leasingfahrzeug oder auch als Mietwagen ganz oft beginnen. Man könnte jetzt wieder sagen, das ist ein Standardauto, aber das ist schon das bessere Standardauto. Ne? Also die sind größer, so ein richtiger Kombi, das ist ja halt der ideale Mietwagen. Oder auch Taxis zum Beispiel sind ja auch eigentlich immer Limousinen. Das sind ja immer Mercedes C-Klassen oder sowas in der Richtung. Und die gehen einfach ins Leasing. Das sind Vertreterautos, die sind perfekt für die Autobahn. Die kriegt man bei der Bank, wenn man ein bisschen weiter aufsteigt und ein Auto braucht. Dann kriegt man eine Limousine geleast.
Genau, also ein Kombi ist keine Limousine. Also weil eine Limousine hat eine bestimmte Form. Da hast du ja gerade schon mal drüber gesprochen. Also mit diesem Stufenheck.
Das stimmt. Aber meistens gibt es das identische Auto als Kombi oder als Limousine-Variante. Also als Limousinen-Variante. Also ein Kombi ist auch eine Limousine. Die Langversion von dem Wort Kombi ist Kombi-Limousine.
Ah, oh, okay.
Das ist nur der Kofferraum, der anders ist. Es ist einfach nur ein höherer Kofferraum. Also jetzt kommt wieder mein Lieblingsbeispiel, BMW. Ihr kennt es schon, ich rede immer nur von BMW. Da gibt es meistens das komplett identische Auto als Limousine oder als Kombi. Klassisch jetzt unsere Mittelklasse, 3er BMW. Und wenn du eine 3er BMW Touring, das ist dann die Kombi-Variante oder als Limousine, bis auf diesen Kofferraum, dass der eben weitergeht und nicht abschrägt wie bei einem Schrägheck, ist das identische Auto, also auch baugleich. Es ist das gleiche, es ist kein Unterschied. Es ist einfach nur der Kofferraum.
Okay. Was ist denn ein Leichenwagen?
Leichenwagen sind Sonderbauten, Peter. Das ist
okay. Das hat nichts zu tun.
Okay. Ganz oft, nee, es hat nichts damit zu tun.
Okay, alles klar. Leichenwagen sind Sonderbauten.
Ja, die gibt's ja nicht so auf dem Markt. Die werden ja extra dafür umgebaut.
Ich habe also sozusagen ein Beerdigungsinstitut. Ich fange damit an, ja. So ein ganz frisches, junges, dynamisches Beerdigungsinstitut. Und dann will ich so ein Ding haben, dann muss ich mir das. Da gehe ich also irgendwie zu einer Firma und sage, bitte bauen Sie mir einen Leichenwagen.
Ja, genau. Also meistens ist es ein Mercedes. Mercedes macht ja ganz viel sowas. Die bauen ja auch Krankenwagen und sowas. Das sind dann irgendwelche Unterfirmen von denen, die dir dann so ein Auto sonder anfertigen, ne? Aber
da gehst du hin. So wie Krankenwagen ja auch.
Mercedes. Ne? Ja, genau. Ist ja bei Krankenwagen ist ja der Sprinter. Ich hätte gerne einen Sprinter, aber umgebaut als Krankenwagen. Und dann bist du arm, weil das ist richtig teuer. Aber das ist gar nicht das Thema, Peter. Frag doch mal.
Ist doch egal. Die Leute müssen da erstmal wissen. Also ich meine, irgendwann kommt man ja alle mal in so ein Ding rein. Da muss ich doch zumindest kurz vor mir abnibbeln, muss ich mit was für ein Auto fahren, nehme ich ja nicht da jetzt zum Frieden. Ja,
hoffentlich nicht mit
dem Mercedes. Welchen Gebrauchten würdest du in der Mittelklasse jetzt erstmal so empfehlen? Also wir wissen also Audi und Mercedes und so weiter, aber eben auch asiatische und europäische Autos. Was würdest du empfehlen? Was könntest du sagen, also für den Preis bekommt ihr das und das Auto?
Ja, da geht's ja wieder los. Also für unter 10.000 Euro, sag ich jetzt mal. Ne? Also man könnte jetzt auch noch über unter 5.000 Euro reden, aber da sind die Autos dann wirklich, das ist so stark abhängig davon, was du da findest und da musst du einfach Glück haben. Sagen wir mal unter 10.000 Euro. Wenn dein Budget ist 8.000, 9.000 Euro, sowas um den Dreh, kann man erstmal schon mal eigentlich alles bekommen. Aber wenn wir jetzt wieder von unserem normalen Rahmen reden, plus minus 100.000 Kilometer gelaufen, so um den Dreh und um die 5 Jahre alt, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen älter. Das ist eigentlich so unser ideales Beuteschema für einen Gebrauchtwagen. Genau da sollte man eigentlich zuschlagen, weil die da den idealen Wertverlust gerade haben. Am meisten Geld verloren, aber noch am besten, wenn du verstehst, wie ich meine.
Okay, ja.
So, wenn wir das anpeilen, ist mal unter 10.000 Euro, wird es schon fast schwierig, aber da würde ich sowas anpeilen wie einen alten Passat oder sowas. VW hat mit denen Probleme gehabt teilweise, aber das sind beim VW oftmals eher so nervige Kleinigkeiten als Großigkeiten, die richtig Geld kosten. Also bei älteren VW-Modellen ist ganz oft so, dass die Zentralverriegelung nicht ordentlich funktioniert oder der hintere rechte Fensterheber funktioniert nicht mehr und so. Weißt du, so ein Nervkram, das hast du ganz oft, aber in der Regel laufen die Motoren eigentlich recht zuverlässig. Und sowas kann man schon darunter bekommen. Oder ein Skoda Octavia, der zieht sich aber tatsächlich eher durch alle Preiskategorien, weil je nachdem, wie alt der ist, kann man den eigentlich überall bekommen. Ist auch einer der beliebtesten überhaupt. Also den kennst du bestimmt auch, oder?
Ja, klar. Aber eine Zwischenfrage, der Passat, wird der überhaupt noch gebaut? Der wird doch gar nicht mehr gebaut, oder?
Doch, den gibt's noch. Du meinst vielleicht den VW Bohrer. Den hat's ja zum Beispiel auch zwischendurch mal gegeben. Der wird nicht mehr gebaut. VW hat ja eine Zeit lang, oder also im Grunde machen sie es immer noch, aber früher war es ganz extrem rumexperimentiert hier und da. Und das war auch super unübersichtlich, habe ich auch bis heute nicht verstanden, weil die ja immer wieder die hatten ja immer grundsätzlich den Passat, den Golf und den Polo. Und dann hat es die aber auch immer wieder zum Beispiel den Golf als Variant gegeben. Dann war der einfach deutlich länger und im Kombiformat. Das ist aber in meinen Augen schon immer eigentlich ein Passat gewesen. Und dann hat es eben auch wieder es ist sogar der Bohrer, nämlich den Polo auch in lang gegeben. Und das ist super unübersichtlich und habe ich auch noch nie verstanden. Aber den Passat gibt's auf jeden Fall noch, um deine Frage abschließend zu beantworten.
Also im Grunde genommen machen die das doch auch, um auch im Gespräch zu bleiben. Ich meine, ist es denn so sexy, Autos zu bauen? Ich weiß es nicht. Es gibt halt eben diese Versuche immer wieder, sagen, okay, wir schmeißen jetzt mal den VW Golf als Kombi raus und dann bauen sie dieses Ding und dann steht das rum und dann sagen, nein, machen wir doch nicht. Und kann man solche Autos zum Beispiel, die nicht erfolgreich sind, das ist jetzt eine ziemlich knifflige Frage, kann man solche Autos dadurch als Gebrauchtwagen preiswerter bekommen?
Ja, das ist eine gute Frage und da habe ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und zwar hat VW sich da mal richtig einen Bauchplatscher erlaubt. Das wird auch in jedem Marketingstudium zum Beispiel unterrichtet, weil VW mal dachte, Leute, warum verkaufen wir eigentlich keinen Oberklassewagen? Also einen richtig teuren, sowas wie eine Mercedes S-Klasse, so ein richtiges Premium-Fahrzeug, in dem Präsidenten umherkutschiert werden. Warum verkaufen wir sowas eigentlich nicht? Kurzerhand haben sie einen entworfen, der VW Phaeton. Riesengroßes Auto, hat es sogar mit einem 12-Zylinder gegeben, mit einem riesengroßen Motor, tolle Verarbeitung, mit allen Luxusspielereien, die man sich nur vorstellen kann, mit allem drum und dran. Ja, was ist natürlich passiert? wollte kein Schwein haben. Niemand. Sich so unfassbar schlecht verkauft, stand wie Blei in den Geschäften, weil natürlich niemand über 100.000 Euro ausgeben wollte für so ein Premium-Fahrzeug und dann so ein VW-Zeichen vorne auf dem Grill haben wollte. Wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, dann wollte man ein BMW haben oder natürlich in dem Segment besonders ein Mercedes haben oder sowas. Selbst Audi hat damit gemischt, aber VW ist damit so auf den Hintern gefallen mit diesem Projekt. Aber was für uns der Vorteil ist, dadurch kann man heute diese VW Phaeton sowas von günstig kaufen, weil die eben super unbeliebt waren und den kennt auch kaum jemand. Ich bin sicher, du hast wahrscheinlich auch noch nie davon gehört.
Doch, doch, ich sehe den manchmal hier sogar in Berlin.
Ah, guck mal.
Diesen Phaeton. Und ich glaube sogar, jetzt spreche ich mal die Esoteriker an unter den Gebrauchtwagen-Interessierten. Das ist, glaube ich, sogar ein richtig negativer Name, Phaeton. Ich glaube, das war sogar irgendetwas aus der Unterwelt oder irgendein Teufel, irgendwie sowas. Das kam auch noch mit dazu, weil die Leute sagten, mit so einem Auto möchte ich einfach nicht fahren. Vielleicht sitzt eines Tages der Teufel neben mir. Kann auch mit ein Grund sein. Und der Teufel sagt vielleicht, ich setze mich doch nicht in ein VW-Auto. Entschuldigung, nicht mal das hat funktioniert.
Na gut, dann löse ich Verschwörungstheoretiker Peter mal wieder ab. Ja. Ich erzähle jetzt Fakten. Und zwar kann man dadurch heute sehr, sehr günstig dieses Riesenschiff bekommen mit einem riesengroßen Motor und einer tollen Verarbeitungsqualität, super Materialien und allen Luxusspielereien mit Massagesitzen und beheizten Armlehnen und allem, was man sich nur wünschen kann. Und es für sehr, sehr schmalen Groschen, weil sich eben niemand für dieses Auto interessiert hat.
Okay.
Also auch damals eben nicht und heute aber auch immer noch nicht. Und deshalb ist er auch immer noch billig. Ja, das ist so ein Beispiel dafür.
Alles klar. Wir reden dann, wenn wir zu dieser Klasse kommen, dann wie teuer ist der und so weiter, wie gut kann man den heute schießen, vielleicht eintauschen gegen Fiat Punto oder so, keine Ahnung.
Ja, da wird es auch endlich einfacher, wenn wir über Oberklassewagen reden, da gibt es ja zum Glück noch irgendwie 5-6 Modelle oder sowas. Jetzt bei diesen Mittelklassewagen gibt es ja immer 80 verschiedene Anbieter, das ist ja immer super schwierig.
Wird dann unsere 3-Minuten-Folge mit Oberklasse, das wird toll.
Oh, ich kann viel darüber erzählen.
Ja, genau, ich werde mich schlau machen. Wir waren jetzt gerade dabei, nochmal zu gucken, welche Modelle es da gibt und wie gut man die schießen kann als Gebrauchtwagen. Oder vielleicht sogar, wo man die Finger von lassen sollte. Gibt es sowas auch?
Ja, es gibt sicherlich, aber das ist oftmals eher so, dass man sagt, von gewissen Motoren muss man die Finger lassen. Da gibt es immer mal wieder so Beispiele, aber es ist ja so, dass man grundsätzlich nicht sagen kann, das und das Modell von dem Hersteller kann man nicht kaufen. Das kann man einfach nie sagen, weil die Modelle immer über 20 Jahre verkauft werden oder sogar 30, 40 Jahre mit verschiedenen Baugenerationen und die einen haben hier das Problem, die anderen haben da das Problem und vor allen Dingen haben die auch immer unterschiedliche Motoren. Also um jetzt wieder mein Lieblingsbeispiel BMW aufzugreifen, den 3er BMW kann man auch heutzutage, also es sind ja inzwischen nicht mehr so viele, aber mit mindestens 3 oder 4 verschiedenen Motoren, also mit ganz anderen Motorblöcken kaufen, die alle eigene Probleme und eigene Stärken und Schwächen haben. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, dieses Modell kannst du nicht kaufen. Wenn man sich jetzt für ein Auto entscheidet, sollte man immer an der Stelle einmal die Motorisierung, die man sich jetzt ausgesucht hat, meinetwegen die Mercedes C-Klasse mit dem 220 PS Motor, ne? Und die in Diesel, genau dieses spezielle Modell einmal bei Google eingeben und schauen, was der so für Rezensionen hat. Weil es ist sehr, sehr abhängig davon, für welche Motorisierung man sich da entscheidet. Ich kann da kein Modell jetzt sagen, davon sollte man pauschal die Finger lassen. Außer vielleicht Dacia als Marke.
Wenn du zum Beispiel jetzt dir ein Auto kaufen willst, Mittelklassefahrzeug, schielst auf einen VW, aber du hast die Kohle nicht. Gibt es dann Alternativen, wo du sagst, also der ist analog zu dem VW sowieso Modell?
Ja, Passat wäre es an der Stelle.
Da habe ich die Kohle nicht für, ich nehme XY-Fahrzeug.
Ja, auf jeden Fall würde ich an der Stelle gerade beim VW-Beispiel den Skoda Octavia empfehlen. Weil das ist der gleiche Konzern. Also das ist alles sehr, sehr ähnlich. Ganz viele Materialien sind gleich. Aber grundsätzlich sind die Preise da ein bisschen entspannter. Das ist alles ein bisschen günstiger. Und du bekommst aber ein ganz ähnliches Fahrzeug mit ähnlicher Qualität. Also vielleicht nicht ganz so gut, aber eben wesentlich günstiger und dafür auch wirklich annehmbar. Ein Skoda Octavia kann man ganz ruhigen Gewissens kaufen. Und den gibt's auch als Kombi, als Limousine, mit allem, was man braucht, in verschiedenen Motorisierungen. Da muss man dann eben gucken, was man braucht, was man möchte. Und den würde ich an der Stelle empfehlen, ja.
Okay. Wie sieht's denn mit italienischen Autos aus, mit französischen Autos in dieser Klasse als Alternative zum Beispiel zu einem VW Passat?
Immer schwierig. Also Franzosen haben in dem Segment einfach keinen guten Ruf. Das muss man einfach so sagen. Also gerade was so ein Renault Mégane müsste ja ungefähr in der Größe sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Keine Garantie. die laufen zwar, aber haben auch immer mal wieder Probleme, gerade mit der Verarbeitung und mit der Zuverlässigkeit und auch was so Design angeht, wenn man auf sowas Wert legt vom Innenraum her, das ist nicht zu vergleichen mit deutschen Herstellern. Das ist schon schwierig. Da muss man schon Abstriche machen, was sowas angeht, wenn man sich für den entscheidet. Man muss sich das einfach anschauen. Gerade wenn man sich jetzt für einen Renault interessiert oder auch für einen Asiaten, sowas wie einen Hyundai i40, da muss man einfach hin und sich den anschauen und dann einmal merken, fühle ich mich hier drin wohl? Ist das so der Anspruch, den ich habe? Und reicht mir das, würde ich mich hier drin sehen? Dann kann man sich dafür auch entscheiden. Das kann man so pauschal einfach nicht sagen. Man muss einmal das Popometer, das Auto abchecken lassen, wenn man beim Händler drin sitzt. Und dann kann man das beruhigt entscheiden. Weil die Autos sind heutzutage eigentlich fast alle gut. Es gibt nicht mehr so wie früher, dass man sagen kann, das und das Auto, Riesenkatastrophe, kann man überhaupt nicht kaufen, die laufen gar nicht. Das gibt's einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr so. Also die Autos sind grundsätzlich alle erstmal vernünftig.
Okay, würdest du auch einen Dacia empfehlen?
Ah ja, da hast du mich jetzt natürlich erwischt. Dacia ist natürlich schwierig.
Ich muss was dazu sagen. Und ich dachte, ich muss Abbitte leisten, aber offensichtlich doch nicht. Weil ich hatte immer für mich, immer im Kopf und im Gefühl, habe ich mir gesagt, und ich weiß eigentlich nicht, warum, ich würde mir nie ein französisches und ich würde mir nie ein italienisches Auto kaufen. Und ich weiß nicht, warum. Und du hast es jetzt so ein bisschen, naja, bestätigt weiß ich nicht, aber du sagst, die Verarbeitung ist nicht so besonders.
Aber Peter Dacia kommt gar nicht von da.
Nein, ich weiß. Aber ist doch Renault, Entschuldigung, ich spring noch mal zurück, aber ist Renault nicht Dacia? Lassen die dieses Ding nicht in Rumänien bauen?
Ja, also die arbeiten viel zusammen, ja. Die haben auch gewisse Autos, die sie baugleich bauen, tatsächlich. Ja, das stimmt.
Ja, also.
Aber es ist, du kannst nicht sagen, Renault ist Dacia oder andersrum. Das funktioniert so nicht.
Aber du würdest nicht sagen, also Renault und also kein Renault, kein Citroën, kein Dacia, so. Oder würdest du das pauschal nicht sagen?
Das würde ich pauschal nicht sagen. Es ist aber schon so, wenn man diesen Anspruch von der gewissen Verarbeitungsqualität, wenn man viel deutsche Autos gefahren ist, dann merkst du das. Also merkst du es auf jeden Fall, wenn du dich von einem Mercedes, also gut, Mercedes ist vielleicht auch ein bisschen fies, aber wenn du dich von einem VW in den Dacia setzt oder auch in den Renault, das merkst du sofort. Egal, wo du hingreifst, was du anfäst, die Materialien, das ist einfach, es ist einfach nicht so schön. Es ist, natürlich hast du auch ein Lenkrad in der Hand, aber es ist einfach, ja, es ist einfach diese gewisse Qualität. Es gibt natürlich auch Menschen, die darauf überhaupt keinen Wert legen und denen das völlig egal ist. Und diesen Menschen würde ich immer empfehlen, so ein Auto zu kaufen. Weil dann bezahlst du bei den deutschen Premium-Herstellern viel zu viel Geld für Kram, die du nicht brauchst.
Okay.
Also funktionieren tun die Asiaten und die Franzosen auch irgendwie.
Ja. Kommen wir nochmal zurück aufs Geld. Du hast vorhin gesagt, also du würdest immer gucken, so ein Gebrauchtwagen, dass der nicht über 100.000, so 120.000 Kilometer ist. Das kann man doch auch auf die Mittelklassefahrzeuge beziehen und nicht nur auf Kompaktwagen.
Auf jeden Fall.
Was kostet so ein VW Passat neu mit ein bisschen Schnickschnack?
Ein Passat kostet neu ab um die 40.000 Euro kannst du dich da orientieren. Also das davon aber auch natürlich stark noch aufwärts, wenn du Ausstattung möchtest oder eine größere Motorisierung oder sowas. Ne? Also da bewegt man sich schnell auch Richtung 50.000 und 60.000 Euro, wenn man einen größeren Motor haben möchte.
Okay.
Aber der fängt an bei um und bei 40.000.
Und jetzt gehen wir wieder mal zurück. Also diese 100.000 Kilometer Maximum gefahren, gut noch in Schuss. Was zahle ich dafür, wenn ich ihn gebraucht kaufe, so von bis?
Also von bis ist immer schwierig. Ich würde bei einem Passat sagen, wenn du wirklich, also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, dass 120.000 die obere Grenze ist, weil es ist einfach so, dass manche Autos als Vertreterautos einfach das ganze Jahr auf der Autobahn verbringen und das dann teilweise schaffen, bis zu 50 oder sogar noch mehr 1.000 Kilometer im Jahr zu fahren. Und ein Passat oder ein ähnliches Auto dieser Qualität, das 3 Jahre lang auf der Autobahn gewesen ist und 50.000 Kilometer im Jahr abgerissen hat, dann hat er schon 150.000 gelaufen. Mhm. Das ist aber kein schlechtes Auto. Nach 3 Jahren, das Auto ist im besten Zustand, weil der immer warm gewesen ist. Und dann kann man diese Laufleistung nicht so pauschalisieren. Das ist was anderes, wenn das Auto über 15 Jahre 150.000 Kilometer gelaufen hat, weil du weißt, dass da nicht so viel Langstrecke dabei ist. Ne? Das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema. Ich würde sagen, ein Passat kostet dann zwischen 15.000 und 25.000 Euro.
Zwischen 15 Euro und 25.000?
Nein, zwischen 15.000 und 25.000.
Okay. Gibt es analog dazu asiatische Autos? Ich will dich einfach so ein bisschen mal wegbringen von, du merkst schon, ne, weg mal von Deutschen.
Ja, also es gibt natürlich aus dem asiatischen Raum Alternativen, wie zum Beispiel den Toyota Avensis. Den gibt's noch nicht so lange auf dem Markt, aber es hat vorher auch zum Beispiel den Toyota Auris gegeben, der eine ähnliche Größe hat, meine ich. Und diese Autos es funktionieren sehr gut. Also auch die Motorentechnik ist da schon sehr, sehr gut. Die kann man schon ruhigen Herzens kaufen. Man muss sich da eben nur wieder im Klaren sein, dass du keine deutsche Verarbeitungsqualität bekommst. Das ist einfach so bei Toyota. Toyota hat ja sogar auch mal ein ähnliches Imageproblem gehabt wie VW, als sie höherwertige Autos produzieren wollten, dass keiner einen Toyota haben wollte, wenn man so viel Geld in die Hand nimmt. Und daraus ist ja Lexus entstanden. Falls ihr Lexus was sagt, das ist eine Premium-Marke.
Ja, ein Riesenschiff.
Das sind Toyotas. Also es ist Toyota, das war früher mal einfach nur eine Untermarke von Toyota und inzwischen ist es ein eigenständiger Autobauer. Aber das ist eigentlich nur die Premium-Version von Toyota und funktioniert viel besser, einfach nur, weil ein anderer Name draufsteht. Das ist ein ähnliches Problem wie beim Phaeton gerade eben.
Alles klar. Ist denn zum Beispiel die Motorgröße und die Motorisierung, ist das ein Indikator für Langlebig oder Kurzlebigkeit?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist gerade früher ist das immer so ein großes Ding gewesen, weil du hast eben das Problem, dass heutzutage die Autos, die Motoren immer kleiner werden. Das ist ja dieses ganz bekannte Downsizing. Es gibt keine großen Hubräume mehr. Das ist ja auch gut für die Umwelt. Es ist aber nicht gut für die Langlebigkeit der Autos, weil eben ein kleinerer Motor mehr leisten muss. Und die Autos, die erzielen ihre Leistung heutzutage eher dadurch, dass sie aufgeladen werden, wie zum Beispiel durch Turbolader. Und es werden auch teilweise immer und immer mehr Turbolader. Die haben teilweise schon 3 Stück da dran kleben. Das ist auch alles schön und gut. Und das gibt Spritzigkeit. Die werden schneller, die Autos. Aber du hast eben immer noch eigentlich einen sehr, sehr kleinen Motor dahinter, der ja immer noch das Gleiche leisten muss im Grunde. Und es ist schon so, dass man sagen kann, ein Auto mit mehr Hubraum hält auch länger. Kann man so pauschalisieren. Natürlich kann es auch immer sein, dass ein Auto mit riesigem Hubraum nach 50.000 den Geist aufgibt. Es kann auch sein, dass ein Auto mit nur 1,4 Litern Hubraum, so einem Rasenmähermotor, die 1 Million Kilometer voll macht. Das gibt's immer. Aber wenn man das wirklich mal pauschal sagen kann, ist ein größerer Motor langlebiger.
Ah, okay.
Wenn der natürlich nicht zu doll gefoltert wird, ne? Also es ist natürlich schon so, wenn du jetzt meinetwegen irgendwie ein sportlicheres Auto hast, so in der Mittelklasse gerade sowas wie höher motorisierte BMWs oder Mercedes, die bieten ja auch Autos mit größeren Motoren an. Und wenn das Ding jetzt gleich in der Hand von irgendeinem Jugendlichen landet, der damit nur wilde Sau macht, dann hat es natürlich nicht geholfen, den größeren Motor zu kaufen, weil der schon richtig gelitten hat. Ne? Das muss man natürlich auch bedenken.
Das heißt, ich bin im Grunde genommen das, was ich jetzt so rausgehört habe, ähnlich wie bei der Kompaktklasse liege ich auch so, um ein anständiges Auto zu kriegen, in der Mittelklasse um die 20.000 Euro. Also wenn er um die 100.000 gelaufen ist,
richtig,
gut gepflegt ist.
Richtig.
Also da kann ich für 20.000 Euro kann ich dann schon was Anständiges mir in die Einfahrt stellen.
Das stimmt. Es ist aber schon so, wenn du das jetzt direkt vergleichen willst mit der Kompaktklasse, dass du mit 20.000 bei der Kompaktklasse da schon am mittleren, oberen Spektrum der Preisklasse kratzt. Und bei der Mittelklasse ist das nicht so. Also da ist 20.000 schon eher so, ich will nicht sagen der Einstieg, aber bei der Mittelklasse geht's noch wesentlich höher. Also du kannst auch ein gebrauchtes Auto in der Mittelklasse easy noch für 40.000 oder 50.000 Euro bekommen, ne? Also es gibt da noch wesentlich mehr Steigerungen, sag ich jetzt mal, wenn du verstehst, wie ich das meine.
Ja.
Du kannst für 20.000 Euro schon einen guten Mittelklassewagen bekommen. Bekommst aber für 30.000 Euro natürlich noch einen viel besser.
Naja, klar, logisch. Ja, im Grunde war es das schon wieder. Wir sind durch mit diesem wunderbaren Thema. Was machen wir denn als nächstes? Was ist denn unser nächstes Thema?
Ja, das kannst du dir im Grunde aussuchen, Peter. Als nächstes könnten wir entweder noch über SUVs reden oder wir machen weiter mit der oberen Mittelklasse.
Ich glaube, da machen wir SUVs, weil das interessiert die Leute auch wirklich. Weil diese Dinger sieht man ja überall und
ja.
Also
SUVs sind ja eine absolute Trenderscheinung. Die sind ja sowas werden wir auch in der nächsten Folge thematisieren,
ja.
Weil die aus dem Boden geschossen sind. Jeder Hersteller hat auf einmal 6 verschiedene SUVs im Programm.
Ja.
Aber mehr dazu erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und somit verabschieden wir uns heute auch schon. Ich abmoderiere das jetzt hier auch mal, weil ich das schon introdiert habe hier. Und dann freue ich mich auf euch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Das war's von uns. Auf Wiedersehen. Ich bin der Luca und das war mein Kumpel
Peter Minges vom Fritz Thon Verlag. Tschüss.
Tschüss.